Guten Morgen, liebe Geschwister. Schön, dass ich hier sein darf. Ich kann ja eigentlich nicht viel bringen. Das muss ja der Herr machen. Aber was ich machen kann, ich kann ein Zeuge sein. Ich kann einer sein in der Kette der Zeugen und ich kann sagen, es ist wahr. Jesus lebt. Es ist wahr. Die Bibel ist wahr. Wisst ihr, dass wir brauchen das. Wir brauchen verschiedene Brüder und Schwestern zu hören. Und sie sind vielleicht ganz andere Persönlichkeiten, aber wir sind eins in Christus. Wir müssen das hören, dass jemand sagt, es ist wahr. Wir sind errettet durch den Glauben allein. Wir gehen heim Richtung Himmel. Das muss man hören. Gut, ich möchte heute etwas aus dem Alten Testament anschauen. Bitte kommt zu 2. Samuel, Kapitel 9. 2. Samuel, Kapitel 9. Wir lesen gleich das ganze Kapitel ab Vers 1. Und David sprach, ist auch noch jemand überblieben von dem Hause Sauls, dass ich Barmherzigkeit an ihm tue um Jonathans Willen? Es war aber ein Knecht vom Hause Sauls, der hieß Ziba. Den riefen sie zu David, und der König sprach zu ihm, bist du Ziba? Er sprach, ja, dein Knecht. Der König sprach, ist noch jemand vom Hause Sauls, dass ich Gottes Barmherzigkeit an ihm tue? Ziba sprach zum Könige, es ist noch da, ein Sohn Jonathans, lahm an Füßen. Der König sprach zu ihm, wo ist er? Ziba sprach zum Könige, siehe, er ist zu Lodabar im Hause Machias des Sohns Amiels. Da sandte der König David hin und ließ ihn holen von Lodabar aus dem Hause Machias des Sohns Amiels. Da nun Mephiboset, der Sohn Jonathans, des Sohns Sauls, zu David kam, fiel er auf sein Angesicht und betete an. David aber sprach, Mephiboset, er sprach, hier bin ich, dein Knecht. David sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun, um Jonathans, deines Vaters, willen, und will dir allen Acker deines Vaters Saul wiedergeben. Du aber sollst täglich auf meinem Tisch das Brot essen. Er aber betete an und sprach, wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hunde, wie ich bin? Da rief der König Ziba, dem Knaben Sauls, und sprach zu ihm, alles, was Sauls gewesen ist und seines ganzen Hauses, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. So arbeite ihm nun seinen Acker, du und deine Kinder und Knechte, und bring es ein, dass es deines Herrn Sohnes Brot sei, dass er sich nähre, aber Mephiboset, deines Herrn Sohn, soll täglich das Brot essen auf meinem Tisch. Ziba aber hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Und Ziba sprach zum Könige, alles, wie mein Herr, der König, seinem Knechte geboten hat, so soll sein Knecht tun. Und Mephiboset esse auf meinem Tische wie des Königs Kinder eins. Und Mephiboset hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha. Aber alles, was im Hause Ziba wohnte, das diente Mephiboset. Mephiboset aber wohnte zu Jerusalem, denn er aß täglich auf des Königs Tisch und hinkte mit seinen beiden Füßen. Nun, wenn man über die Gnade Gottes spricht, dann könnte man meinen, im Alten Testament findet man keine Gnade. Ja, da gibt es solche, die behaupten, das Alte Testament, da finde ich einen anderen Gott, einen zornigen Gott, und ich finde keine Gnade. Nun, wir finden sehr wohl die Gnade im Alten Testament und besonders in diesem Kapitel, möchte ich sagen, findest du eines der größten Geschichten über Gnade. Nun, wir kennen das Lied, O Gnade Gottes, wunderbar, hast du errettet mich. Ich war verloren ganz und gar, war blind, jetzt sehe ich. Wenn die letzte Strophe, wenn wir 10.000 Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt, wie in der ersten Zeit. Gnade ist etwas, das uns als Christen immer offenbar sein müsste, das immer über alles steht, Das ist der Blickpunkt, um alles zu entscheiden. Wenn Gnade abhanden kommt, dann beginnt Streit. Dann beginnt etwas, dass wir vielleicht in unserem Christsein überheblich werden. Es ist immer Gnade, die uns errettet hat. Denken wir an Paulus, wie er zum Herrn gefleht hat mit seinem Schmerz, mit seinen körperlichen Schmerzen. Der Pfahl des Satans, der ihn schmerzt, da hat er dreimal zum Herrn gefleht. Und das war die Antwort, lass dir an meiner Gnade genügen. Nun, was war das für eine Antwort? Ist die Gnade, die er sich genügen lässt, weniger wert als die Heilung von seinem Leiden? Ich sage mal, die Heilung von seinem Leiden ist wie ein Hügel. Und die Gnade ist wie der Mount Everest. Da gibt es keinen Vergleich. Die Gnade ist immer noch das Größte. Sie steht über allem. Wenn wir verstehen, dass wir aus Gnaden errettet sind, denn aus Gnaden seid ihr selig worden, durch den Glauben, dasselbige nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Gnade steht über allem. Darum sind wir auch errettet und bleiben errettet, weil es Gnade ist, weil es nicht unser Werk ist, weil es nicht unser Verdienst ist. Hier finden wir eine ganz besondere Geschichte. Gnade könnte man definieren als eine Milderung oder der Erlass einer Strafe, die du verdient hättest. Gnade ist nicht irgendetwas. Es ist der Grund, dass du nicht in die Hölle gehst. Das ist Gnade. Du hättest es verdient. Hunderttausendfach hättest du es verdient. Du bist erschaffen. Du bist der Ton vom Töpfer. Und du hast seine Gebote tausendfach gebrochen. Und jetzt macht er dir ein Friedensangebot am Kreuz. Und er erlässt dir nicht nur die Schuld, sondern macht dich zu einem Kind Gottes. Das ist Gnade. So sollten wir wandeln. Das sollte uns immer, auch nach 10.000 Jahren, noch immer vor Augen bleiben. Die Gnade. Ja, wir können schon auf die Welt schauen, was sie alles falsch machen und auf die Sünde. Aber denken wir daran, wir haben ja auch Gnade erlebt. Wenn wir anderen begegnen. Es ist nur aus Gnade, dass wir überhaupt heute hier sein dürfen. Ja, diese Geschichte. Lesen wir im Vers 1. Und David sprach, ist auch noch jemand überblieben von dem Hause Sauls, dass ich Barmherzigkeit an ihm tue, um Jonathans Willen. David ist König geworden. Sein Vorgänger war Saul. Saul wollte David töten. Er war der Feind von David. Er hatte mehrere Versuche, ihn zu töten. Er hat ihn verfolgt. David hat sich versteckt. Und jetzt, Gott hat übrigens Saul erwählt als König und hat ihn wieder verworfen als König. Gott hat David als seinen Nachfolger erwählt. Und wie üblich, das sehen wir auch später, wenn du die Chroniken durchliest oder in den Königen, dann siehst du immer, dass die Thronfolge bleibt ja in einem Königshaus. Da wird der Nachfolger, der Sohn, dann König. Und wenn es eine Übernahme gab, dann kam es meistens dazu, dass das ganze Haus ausgerottet wurde, weil da wollte vielleicht ein Nachkommen des vorherigen Königs auf seine Thronfolge pochen. Und wenn da ein anderer dazwischen kommt, da haben sie blutige Auseinandersetzungen gehabt. Und ein ganzes Haus wurde ausgerottet. Die Nachkommen von Saul, die waren in einer schwierigen Situation. Ja, jetzt war David König über die judäischen Städte, dann hatte er Siege und dann wurde er vom ganzen Land anerkannt als König. Ja, was war denn mit den Nachkommen Sauls? Sie waren ja die Nachkommen eines Mannes, der David töten wollte. Sie müssten eigentlich Angst haben, dass David sich rächen wird. Und was sagt David? Ist auch noch jemand überblieben von dem Hause Sauls, dass ich Barmherzigkeit an ihm tue, um Jonathans Willen? Ist das nicht Gnade? David, der König, sucht jemand seiner Feinde, sucht jemand aus der Familie seines Feindes, um Barmherzigkeit an ihm zu tun, um Jonathans Willen. Wir wissen, Jonathan, der beste Freund von David, Sie waren wie Brüder, sie waren sich ganz nahe. David hätte sein Leben für Jonathan gegeben und jetzt will er Barmherzigkeit tun um Jonathans Willen. Weißt du, der Herr hat nicht Barmherzigkeit an dir getan um deines Willens, weil du so ein netter Mensch bist oder nicht so viel Sünde getan hast. Er hat Barmherzigkeit an dir getan um Jesu Willen. Du bist angenehm gemacht in dem Geliebten. Verstehen wir? Diese Botschaft kann man schnell umdrehen, indem man sagt, ja, weißt du, du bist so wertvoll und so. Du bist wertvoll am Ende wegen Jesu. Du bist angenehm gemacht in dem Geliebten. Jesus, der Herr schaut auf dich und er sieht ein Kind Gottes. Er sieht die Gerechtigkeit von Jesus Christus in dir. Nicht deine Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit. Nun, wie geht es weiter? Man weiß, es gibt einen Knecht, der heißt Ziba. Ziba, ein Knecht von Saul damals, der wird gerufen, weißt du, wo es noch jemand gibt? Weißt du, wo es noch Nachkommen gibt von Saul? Und er sagt, ja, es gibt jemand. Es ist dieser Mephibosheth. Ich weiß nicht genau, ob man den Namen Mephibosheth oder Mephibosheth oder Mephibosheth. Ich weiß es nicht, wie man es ausspricht, aber das ist der Nachkomme, der noch lebt. Und über ihn wird Folgendes gesagt. Er ist noch da, ein Sohn Jonathans, lahm an Füßen. Wenn wir die Geschichte anschauen von Mephibosheth in 2. Samuel 4, in Vers 4 lesen wir, auch hatte Jonathan, der Sohn Sauls, einen Sohn, der war lahm an Füßen und war 5 Jahre alt, da das Geschrei von Saul und Jonathan aus Jezreel kam und seine Amme ihn aufhub und floh. Und indem sie eilte und floh, fiel er und ward hinkend und er hieß Mephibosheth. Also diese Situation war, als Saul und auch Jonathan gefallen war im Krieg, da kam eine Panik auf und sie sind geflohen. Und dieser 5-jährige Knabe, der Sohn von Jonathan, also der Enkel von Saul, ist mit seiner Amme, sie sind gerannt und sie sind gestürzt. Und er ist gelähmt, und zwar für den Rest seines Lebens. Nun, normalerweise bist du nicht gelähmt, wenn du einfach stürzt. Vielleicht ist die Amme mit ihm gestürzt, vielleicht ist sie auf ihn gestürzt. Weißt du, viele Menschen tragen Verletzungen. Und das ist nicht etwas, was man heute so leichtfertig als, ja, sei nicht so sensibel oder reiß dich zusammen, einfach abstempeln kann, sondern es gibt wahrlich viel Verletzungen, die zurückführen in die Kindheit. Hier wurde jemand verletzt, vielleicht von jemand, der eigentlich auf ihn aufpassen hätte müssen. Und so haben wir viele Menschen heute, die verletzt waren in ihrer Kindheit. Nicht nur das, wir alle können uns hier finden. Es ist ein 5-Jähriger, der eine Verletzung getragen hat für den Rest seines Lebens. Alles, was er tut, er kann das nicht rückgängig machen. Er bringt diese Verletzung nicht los. Sie prägt ihn. Er ist invalide. Er kann nicht mehr laufen. Das sind wir alle. Das waren wir alle. Wir sind auf die Welt gekommen, David sagt, aus sündlichem Samen. Und alles, was wir versucht haben, wir haben immer dieses Manko. Kennt ihr die Geschichte vom Naaman, dem Syrer, oder? Es wird von ihm gesagt, ein gewaltiger Mann, aber aussätzig. Aussätzig, er hatte Aussatz. Heute kannst du verschiedene Menschen beschreiben, sie sind einflussreich, sie sind berühmt, sie sind intelligent und schön und sie haben alles, aber du musst am Schluss immer sagen, und sie sind Sünder. Sie sind aussätzig, sie sind lahm an Füßen. Sie haben ein Gebrechen für den Rest ihres Lebens. Das betrifft uns alle. Wenn wir das Leben von Mephibosheth anschauen, man könnte sagen, was für eine Tragödie, oder? Er war im Palast aufgewachsen. Er sollte ja vielleicht mal Thronfolger werden. Nach Saul sollte Jonathan König werden. Nach Jonathan sollte er, Mephibosheth, König werden. Er hatte wahrscheinlich alles im Palast. Und jetzt flieht die Arme, sie fällt, er fällt, er hat eine schwere Verletzung, er kann nicht mehr laufen und das Königshaus wurde verloren, keine Thronfolge mehr und wahrscheinlich jetzt in Angst vor der Rache von David. Ja, vielleicht hat er Angst, dass David sich rächen wird. Hat er sich bis jetzt den Rest seines Lebens versteckt? Denken wir an die Zeiten damals. Die hatten ja keine Sozialversicherung, die dich bezahlt hat, keinen Rollstuhl, den du bekommen hast und all diese Dinge. Der war wahrscheinlich jetzt in Armut, im Dreck. Er war wahrscheinlich abhängig von den Almosen, von anderen Menschen. Und dann sehen wir das Leben und denken, Mann, das ist noch ein bisschen ungerecht. Was ist mit diesem Leben? Nach 5 Jahren komplette Änderung und jetzt der Rest seines Lebens. Aber wisst ihr, zu schnell wollen wir urteilen. Zu schnell schauen wir eine Situation an und sagen uns, wo ist jetzt Gott? Was ist das für eine Gerechtigkeit? Wie war es mit Josef? Er war da im Gefängnis in Ägypten. Wenn ich da den Schnittpunkt mache und sage, was ist das für ein Leben? Dann müsste ich auch sagen, ja, so ungerecht, oder? Er wurde falsch angeschuldigt und verraten von seinen Brüdern und jetzt ist er da im Gefängnis. Aber wenn ich den Rest seines Lebens anschaue, dann sehe ich wieder Gottes Handeln. Es ist ja auch schon vorher Gottes Handeln da. Und so weiter. Elia, den größten Erfolg auf dem Berg Karmel. Er hat die Baalspriester besiegt. Der Herr hat Feuer vom Himmel geschenkt und ganz Israel hat gesagt, der Herr ist Gott. Und dann kommt ein Brief von Isabel, ich verfolge dich noch immer. Und das Volk hat sich nicht bekehrt. Er geht unter diesen Wacholder und will sterben. Ja, wenn wir nur diesen Punkt anschauen, dann denken wir, was ist das für eine Situation? Aber wenn wir den Rest nicht kennen und der Rest von deinem Leben kennst du auch noch nicht. Und das Beste ist Christ. Das Beste kommt ja noch. Es kommt ja noch das Beste. Und wenn dein Leben hier nicht so ringläuft, und viel Leiden da ist. Es kommt immer noch das Beste. Das glauben wir, weil die Schrift es sagt. Also die Geschichte von Mephibosheth ist noch nicht zu Ende, sondern jetzt kommt die große Änderung. Wir lesen, dass David Siba ausfragt und er sagt ihm, ja, da gibt es noch einen und der lebt im Lande Lodabar. Lodabar bedeutet das Land des Nichts, ein Niemandsland. Da ist nichts, da ist eine öde Landschaft, da ist keine Stadt, da ist nichts in Lodabar. Du warst auch mal in Lodabar. Du hast auch gedacht, Lodabar ist der Ort. Du hast auch gedacht, Lodabar, das ist der Ort, wo ich sein muss. Da geht es ab, da hast du Freude, da hast du Erfüllung, da hast du Befriedigung. Aber Lodabar ist ein Niemandsland, da ist nichts, das ist der Ort des Nichts. Ich kann mir den Ort so vorstellen, dass Mephibosheth sich versteckt hat an diesem Ort. Es war ein Ort vielleicht für die Flüchtigen, für die Kriminellen, für die Krüppel, wie er es war, für Arme, die wollten nicht in der Nähe vom König sein. Und wenn wir jetzt so ein bisschen die Geschichte anschauen, wenn ich das jetzt ein bisschen ausschmücken darf, dann lesen wir in Vers 5, da sandte der König David hin und ließ ihn holen von Lodabar aus dem Hause Machirs des Sohns Amiels. Nun, ich weiß nicht, ob er Ziba geschickt hat, aber er hat Gesandt zu holen. Sagen wir dem, der königliche Gesandte. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, steht natürlich nicht hier drin, aber der königliche Gesandte, er hatte sein weißes Pferd, seinen königlichen Mantel und er reitet da Richtung Lodabar. Er verlässt den Königspalast, er geht durch die Tore Jerusalems und reitet Richtung Öde, Richtung Niemandsland. Und da kommt er so in dieses Land, in diesen Ort hinein, da gibt es nur einzelne Häuser und die Menschen, sie verstecken sich vielleicht. Ich stelle mir das jetzt nur so vor. Er reitet so durch und sie sehen ein königlicher Gesandter, und dem will ich nichts zu tun haben. Und er geht weiter und er sucht das Haus, Hause Machias. Und als er zum Hause kommt, er fragt, wo ist Mephibosheth? Ich suche ihn. Und derjenige sagt vielleicht, endlich haben sie ihn. Endlich, jetzt kommt er dran. Jetzt ist seine Zeit gekommen. Hier, in diesem Zimmer da unten. Und der Gesandte geht zu diesem Haus, zu dieser Tür und er klopft an. So. Er sagt vielleicht, ich stehe hier vor der Tür. Mach mir auf, Mephibosheth. Und er hört nichts. Er sagt, Mephibosheth, ich bin im Namen vom König hier. Mach auf. Mach die Tür auf und ich werde reinkommen. Und Mephibosheth liegt vielleicht am Boden. Er kann ja nicht so schnell aufstehen. Er kann ja nicht einmal laufen. Wie will er die Tür aufmachen? Er ist unfähig. Er sucht sich seine Krücken und versucht so langsam zur Tür zu gehen. Aber er sagt, ich kann nicht richtig. Wenn du willst, dass ich reinkomme, dann werde ich reinkommen. Ja, bitte, komm rein. Und er kommt rein und das Licht kommt so in diesen Raum. Es ist dunkel, es ist schmutzig. Es stinkt. Da ist ein verkrüppelter Mann, der sich nicht gewaschen hat, mit alten Kleidern. Er liegt da am Boden und er ist so geblendet. Er sieht vielleicht die Stiefel, weißt du, der königliche Mantel und ein großer, starker Mann steht da vor ihm. Und er denkt sich vielleicht, was will er? Ist er gekommen, um mich zu töten? Ist es jetzt Zeit, dass ich sterben muss, weil ich der Sohn von Jonathan bin? Ein vermeintlicher Thronfolger? Ist es jetzt soweit? Dann sagt der König zu ihm, nicht der König, der Gesandte, komm mit, der König will dich. Er ruft nach dir. Und ich stelle mir das so vor, wie er den Arm so ausstreckt und nicht mal richtig aufstehen kann und wie er ihn so hochträgt und vielleicht in den Arm nimmt und so auf sich trägt und so zur Tür hinausträgt. Ich kann mir vorstellen, dass er in den königlichen Streitwagen getragen wird und dass sie dann so Richtung Jerusalem losreiten und wie er sich da unsicher fühlt und sich hält am Streitwagen und sagt, ich kann mich nicht halten. Und dann sagt er vielleicht, wie gesagt, das steht nicht im Wort, aber ich möchte euch ein Bild geben. Er sagt ihm vielleicht, sorge dich nicht, ich halte dich. Ich trage dich bis in die Toren Jerusalems. Und dann ist er da und kommt zum Tor und der Wächter sieht, dass der Gesandte vom König da ist und auf dem Streitwagen ist so ein Krüppel. Und er sagt, was will der denn? Kommt denn der hinein? Und er sagt, ja, auf Befehl des Königs. Der Befehl lautet, wer da will, der komme. Und dann kommt er hinein in den Palast und er erinnert sich vielleicht an etwas aus seiner Kindheit. Ich habe schon mal einen Palast gesehen. Ich kann mich an die Düfte erinnern, damals im Palast. Ich kann mich erinnern, als Kind, da war doch so ein Ort, der sieht ähnlich aus wie dieser. Und dann kommt er vor den König. Und wir lesen hier in Vers 6, da nun Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohn Sauls, zu David kam, fiel er auf sein Angesicht und betete an. David aber sprach, Mephibosheth, er sprach, hier bin ich, dein Knecht. David sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun, um Jonathans, deines Vaters willen, und will dir allen Acker deines Vaters Saul wiedergeben. Du aber sollst täglich auf meinem Tisch das Brot essen. Ich kann mir vorstellen, trotz der Güte vom Gesandten, der ihn mitgenommen hat, hat er noch bis zum letzten Moment gefürchtet, er muss jetzt sterben. Jetzt steht er da vor dem König und kniet nieder. Und er sieht vielleicht nur die Sohlen von seinem Schuh. Und er hört auf seine Stimme und der König sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun, um Jonathans, deines Vaters willen. Er will mich nicht töten. Ich bin nicht hier, weil mein Urteil über mich kommt. Ich meine, wer bin ich schon? Ich bin ein Krüppel. Ich kann nichts tun. Ich bin unfähig. Und jetzt bin ich hier beim König. Und er sagt mir, fürchte dich nicht. Ich will dir allen Acker deines Vaters Saul wiedergeben. Du aber sollst täglich auf meinem Tisch das Brot essen. Das ist schon gewaltig. Nicht nur hat sich David erbarmt, einem aus dem Hause Sauls, eigentlich seines Feindes, sondern und er gibt ihm nicht nur den Acker, den er vorher hatte. Das wäre ja irgendwo auch gerecht gewesen. Er geht noch viel weiter. Er sagt, du wirst täglich bei mir essen am Tisch des Königs. Weißt du, wer dort essen darf? Nur die Familie vom König. Er ist jetzt ein Teil der Familie vom König für den Rest seines Lebens. Das ist Gnade. Nicht nur deine Sünden sind dir vergeben, nein, jetzt bist du ein Kind Gottes geworden. Du darfst täglich an seinem Tisch sitzen. Du darfst dich Kind Gottes nennen. Ist schon verrückt, nicht? Vorher warst du ein Feind Gottes. Du warst fern. Du warst ein Kinder des Zorns, wurdest du genannt. Du warst ein Fremdling, außer den Verheißungen von Israel. Und jetzt kommen die Verheißungen auf dich. Jetzt bist du ein Kind Gottes. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Das ist Gnade, die Mephibosheth. Und wenn wir heute etwas gelernt haben, dann dieser Name erfahren hat. Wir lesen weiter. Wie er nicht nur alles wieder bekommt, sondern wie Ziba, eigentlich ein mächtiger Knecht, der selber viele Knechte hat, 20 Knechte, 15 Söhne, für immer jetzt für Mephibosheth sorgen wird. Und es heißt hier in Vers 11, und Ziba sprach zum Könige, alles was mein Herr, der König, seinem Knechte geboten hat, so soll sein Knecht tun und Mephibosheth esse auf meinem Tisch wie des Königs Kinder eins. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha. Aber alles, was im Hause Zibas wohnte, das diente Mephibosheth. Mephibosheth aber wohnte zu Jerusalem, denn er aß täglich auf des Königs Tisch und hinkte mit seinen beiden Füßen. Weißt du, du solltest dich vielleicht auch erinnern, dass du eigentlich hinkst. Ja, du bist auch ein Sünder. Wir sind alle Sünder. Aber die Schuld wurde dir vergeben. Du bist heute in der Lage, am Tisch vom König zu sitzen. Aber wie schnell vergessen wir das, wo wir eigentlich waren? Wie schnell vergessen wir Lodabar, diesen Ort, wo wir am Boden gekrochen sind, im Dreck, im Schmutz. Und jetzt hat uns der König zu sich geholt. Das müsste Grund für Dankbarkeit sein. Einfach die Gnade, die über allem steht. Du kannst immer schauen und sagen, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Wie gesagt, wir waren alle wie Mephibosheth, verkrüppelt von der Sünde. Weißt du, Sünde lässt dich nie gleich zurück wie vorher. Sünde hat dich verkrüppelt. Du bist nicht in der Lage, Gutes zu tun. Da ist nicht der Gerechte, auch nicht einer. Das ist die Folge von Sünde gewesen. Aber jetzt dürfen wir am Tisch des Königs sitzen. Ich bin eigentlich schon am Ende. Wenn wir das Lied von der Gnade Gottes anschauen, die letzte Strophe, wenn wir 10.000 Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt, wie in der ersten Zeit. Dein Herz sollte von der Gnade singen. Wie in der ersten Zeit. Wenn das verloren geht, dann stimmt etwas nicht. Dann hast du das Bild, dann hast du vergessen, was dir widerfahren ist. Weißt du, wenn wir mit Gnade anderen begegnen, dann ist es etwas anderes. Wenn wir mit Gnade auf diese Welt schauen, dann sehen wir nicht nur die Sünder, die Ungerechten, die alles falsch machen, sondern dann sehen wir Sünder, die gerettet werden könnten. und die, für die Gott sagt, ich will nicht, dass jemand verloren geht. Dann könnten wir die gleiche Sicht bekommen wie der Herr, wenn wir Gnade haben. Paulus sagt, aus Gnade bin ich, was ich bin. Aus Gnade. Das sollte unser Handeln als Christen bestimmen. Amen. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Herr Vater im Himmel, danke für dein Wort heute Morgen. Danke, Herr, dass ich verstehen darf, Herr, dass ich auch Mephibosheth war. Ich war unfähig, Herr. Wir waren alle unfähig, zu dir zu kommen. Wir konnten nur sagen, bitte, hilf, bitte, erbarme dich mein. Und du hast uns aufgenommen, du hast uns getragen, du hast uns neue Kleider gegeben, du hast uns gewaschen in deinem Blut, du hast uns neu aufgerichtet, du hast uns einen Platz an deinem Tisch gegeben. Und wir dürfen jetzt sagen, aber lieber Vater, und wir können zurückschauen und sagen, es ist Gnade, es ist immer und war immer Gnade. Hilf uns doch, in der Gnade zu wandeln, dankbar zu sein und unser Herz immer nach dir ausgerichtet zu sein. Wir können ja nichts tun, Herr. Du bist es, Herr Jesus. Hilf uns doch in der kommenden Woche, geh den Kranken nach, Herr. Hilf uns, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter sind, Herr. Ich bete das alles in deinem Namen. Amen.